Das Thema von heute Abend ist Samatha oder ruhevolles Verweilen, die Macht der Innensammlung. Und kürzlich wurde dieser Vortrag auf Kassette von jemandem bestellt und er wurde bestellt unter dem Titel Mühevolles Verweilen. Es ist ruhevolles Verweilen. Ich habe das heute schon in der Gruppe erwähnt, ich habe ein Dilemma. Einerseits möchte ich öfters über Sammlung oder Konzentration sprechen, weil das sehr hilfreich sein kann. Andererseits ist da die Tendenz von vielen von uns, immer wieder oder ständig Meditation und Praxis an der Konzentration zu messen und das dann immer wieder so mühsam, dass ich das Wort am liebsten nie brauchen würde. Also eine Stunde darüber sprechen, wird vielleicht verheerende, katastrophale Folgen haben. Dabei wäre die Idee eigentlich zu inspirieren. Also schaut, ob ihr es von der Seite her nehmen könnt. Ich möchte mit einem bereits bekannten Zitat beginnen. Es gibt keinen Weg zum Frieden. Friede ist der Weg. Innere Sammlung oder Konzentration. Die Fähigkeit, unsere Aufmerksamkeit zu fokussieren, ist eine der grundlegenden Fähigkeiten und Eigenschaften unseres Geistes. Es ist etwas, das uns allen möglich ist, dass wir alle tun können. Die Fähigkeit des Auswählens spezifischer Objekte aus der Masse von Sinneseindrücken, das Halten der Aufmerksamkeit auf einem ausgewählten Objekt oder Aspekt ist Teil dieser uns bereits innewohnenden grundlegenden Fähigkeit oder Eigenschaft. Ein Beispiel: betrachten wir einen großen Baum und wir wählen dann einen einzelnen Ast oder gar ein einzelnes Blatt aus und halten unsere Aufmerksamkeit dort für eine gewisse Zeitdauer. Können wir alle. Oder wir hören jemandem, der zu uns spricht, für längere Zeit ganz konzentriert zu. Und das gelingt uns auch, vorausgesetzt wir finden das Gesagte interessant oder wichtig für uns. Oder wir lesen ein faszinierendes Buch, während Stunden vielleicht, ohne abgelenkt zu werden von was sonst noch um uns herum läuft. In unserer Meditationspraxis kontaktieren wir diese natürliche Fähigkeit in uns und entwickeln sie, stärken sie, lernen sie wieder kennen, könnte man vielleicht sagen. Wenn wir mit mehr oder weniger stetiger, kontinuierlicher Aufmerksamkeit bei einem Objekt, bei einer Erfahrung sind, sei es der Atem oder die Bewegung der Beine oder die Sätze von Metta und die Person, auf die wir Metta richten oder was immer, dann entsteht diese innere Qualität der Sammlung oder Konzentration. Die klassische Definition lautet: Sammlung ist eine Qualität, die den Geist befähigt, während längerer Zeit einsgerichtet auf einem Objekt zu verweilen. Wenn diese Qualität systematisch kultiviert wird, spricht man von Samatha-Meditation oder Shamatha in Sanskrit oder Shine in Tibetisch. Das ist die Meditation des gesammelten, ruhevollen Verweilens. Diese dieses ruhevolle Verweilen kann, diese innere Sammlung kann zu enormer Tiefe entwickelt werden. Bis zu Zuständen tiefster Versenkung und Einsgerichtetheit. Diese sehr tiefen oder tiefsten Geisteszustände werden Jhanas genannt oder Versenkungsstufen. Und welche Tiefe genau gemeint ist mit Jhana und welche oder was einfach sehr gute Konzentration ist, da ist man sich immer wieder mal nicht ganz einig darüber. Etwas, was für uns, glaube ich, hilfreich ist und wichtig zu verstehen, ist die Tatsache, dass Sammlung, Konzentration an sich eine sogenannte unspezifische oder in sich neutrale Qualität des Geistes und des Herzens ist. Das heißt, Konzentration, Fokus oder sogar Versenkung kann ethisch sowohl heilsam, so positiv sein, wie auch unheilsam, negativ, wie auch neutral. Es hängt von der Absicht an, ab, welche diese Sammlung motiviert. Es hängt also von all den anderen Herzens- und Geistesqualitäten ab, die gleichzeitig gegenwärtig sind. Also zum Beispiel ein Jäger, der sehr konzentriert und ausgerichtet und einsgerichtet wild anpirscht, verfolgt, zielt und schießt mit der Absicht zu töten. Er hat Konzentration gepaart mit unheilsamen Elementen. Wissenschaftler vielleicht, die Nuklearphysik betreiben mit der Absicht, Massenvernichtungswaffen zu bauen. Geschäftsleute, die Strategien entwickeln, um Konkurrenten fertig zu machen, sich reicher, sich mächtiger zu machen. Diese Art von Motivation und Haltung verstärkt aggressive, zerstörerische, ausbeuterische Tendenzen und führt letztlich für die Person zu großem innerem Leiden. Wenn diese Haltung nun noch mit sehr starker Konzentration gepaart ist, werden die negativen Auswirkungen auf die Person selber entsprechend mächtig. Oder, anderes Beispiel, jemand studiert konzentriert eine Straßenkarte. Der Weg nach München oder der Weg nach Nürnberg. Wenn ethisch gesehen keine besondere Absicht dahinter ist, bleibt es neutral. Es bringt keine besonderen guten oder leidvollen Konsequenzen, außer dass man dann weiß, wie man nach München kommt. Schon wieder anders ist es, wenn man nach Eggenfelden oder München fährt zum Einkaufen, um 40 hungrige Mägen zu füttern, zu füllen, damit sie weiter praktizieren können. Schafft sehr hilfreiche, erfreuliche innere Tendenzen und Resultate. Oder wenn eingerichtet auf Metta-Sätze, oder wenn konzentriert am Kochen, um die Familie zu ernähren, oder einen ganzen Kurs zu unterstützen, heilsame, glückbringende Wirkungen in dieser Person. Und auch hier, wenn solche heilsamen Qualitäten und Absichten mit sehr starker, sehr tiefer Konzentration verbunden sind, wird ihre Wirkung dementsprechend mächtig. Das wirkt sich vor allem in Meditationen aus wie Metta, Karuna, Mitgefühl, wenn sie zu großer Tiefe gebracht werden. Andererseits, wenn ich zum Selbstzweck hier sitze und meditiere, ist auch die Wirkung banaler, als wenn ich hier sitze und motiviert bin, zum Segen aller Lebewesen mich innerlich zu entwickeln. Wenn Sammlung in Zusammenhang mit der rechten Absicht und dem und einem heilsamen Objekt entwickelt wird, wie zum Beispiel im Falle von rechter angemessener Achtsamkeit, Samma, Sati, oder wie im Fall von den Brahma-Viharas, von Metta, von Mitgefühl, dann wird sie zur rechten Konzentration, Samma, Samadhi. Dann wird sie zu einem Aspekt des achtfachen Pfades, wird sie zu einem Aspekt des Weges der Befreiung. Sammlung ist also ein Werkzeug. Es muss sinnvoll und heilsam gebraucht werden. Ist es nicht in sich schon? Ich denke, Konzentration auf geschickte Art und Weise zu üben, ist eine Kunst, wie wir wissen. Und ist eine oft missverstandene Kunst. Ich denke, ein Teil der Praxis, die wir hier üben, ist das Erlernen dieser Kunst, der Sammlung. Hier ist eine schöne Anleitung, finde ich, zu dieser Kunst aus Sharon Salzbergs A Heart as Wide as the World. Gibt es jetzt auch in Deutsch. Ich denke, es heißt ein Herz, das Herz oder ein Herz so weit wie die Welt. In der traditionellen Konzentrationspraxis platzieren wir die Aufmerksamkeit auf ein einziges Objekt, wie zum Beispiel das Einatmen und Ausatmen oder die Sätze der liebevollen Güte. Und wir lassen alles andere, das durch unsere Sinne zieht, los. Wir begegnen dem Konzentrationsobjekt geradezu mit Zuwendung, als ob wir es beschützen wollten. Interessant, nicht? Wir müssen es niemals straff und verbissen festhalten. Vielmehr praktizieren wir mit einer Qualität der Hingabe. Hingegeben an das ausgewählte Konzentrationsobjekt bleiben wir mit ihm verbunden und lassen alles los, was uns von ihm ablenkt. Also sehr viel Gewicht auch auf das, was wir loslassen. Michelangelo wurde einmal gefragt, wie er einen Elefanten bildhauen würde. Er antwortete, ich würde einen großen Stein nehmen und alles, was nicht Elefant ist, davon wegnehmen. Die Kraft der Konzentration zu entwickeln bedeutet einfach zu sehen, was nicht der Elefant ist und es gehen zu lassen. Wir lassen das los, was unessentiell und ablenkend ist. Wir lassen einen Gedanken, ein Gefühl los, nicht weil wir davon Angst haben oder weil wir es nicht als Teil unserer Erfahrung anerkennen, sondern weil es unnötig ist. Wenn wir Konzentration üben und ein Gedanke entsteht in unserem Geist, eine Erinnerung, ein Plan, ein Vergleich, eine einladende Fantasie, dann lassen wir dies los. Wenn Wut aufkommt oder Selbstbewertung oder gespannte Erwartung, dann lassen wir diese einfach los und kehren ruhig zum Konzentrationsobjekt zurück. Ich denke, das Beschützen des Konzentrationsobjektes, das liebevoll sich dem zuwenden und alles andere beiseite lassen, ist sehr interessant als Gefühl, als Hinweis, wie wir damit umgehen könnten. Die hilfreichen Bedingungen, die notwendig sind, um Sammlung zu entwickeln, sind alles andere als der gequälte Kampf, zu dem wir die Meditation oft machen. In der buddhistischen Psychologie gibt es sogenannte unmittelbare Ursachen für verschiedene Qualitäten. Also das, was es braucht als Ursache, um eine Qualität entstehen zu lassen. Vorbedingungen oder Grundlagen, welche am leichtesten oder am schnellsten solche Qualitäten entstehen lassen. Und oft glauben wir, die unmittelbare Ursache für Konzentration und Sammlung müsse so etwas wie Eifer und tapferer Kampf sein. Nicht? Das ist anstrengend, das war ein Thema, es kann harte Arbeit sein. Dabei ist die effektivste unmittelbare Ursache, überraschenderweise glücklich sein, froh sein. Das ist eine Qualität der Gelassenheit, in welcher unser Herz ruhig, offen und zuversichtlich ist. Das ist die optimale Vorbedingung für Konzentration. Und ich denke, das ist sehr ein hilfreicher Hinweis. Also der Kampf um Konzentration muss scheitern. Wir müssen von Anfang an schauen, vielleicht zuerst Ruhe zu finden, wenn wir noch zerstreut sind. Und dann von dort schauen, was wir jetzt weglassen können, damit das Objekt noch übrig bleibt. Versucht immer wieder zu schauen, was das heißen würde, diese Aussage umzusetzen in eurer Meditation. Yun Men schrieb fast umgekehrt: beim Gehen einfach gehen, beim Sitzen einfach sitzen und vor allem kein unstetes Wanken. All das Zeug, was auch noch interessant sein könnte oder was uns davon zu überzeugen sucht, dass es auch noch gedacht werden muss und auch noch durchgekaut werden muss und auch noch in Betracht gezogen muss und auch noch gefühlt werden muss. Weglassen. So kommen wir durch viel Übung zu einem sich niederlassen, zur Ruhe, zu einer erholsamen und doch wachen Präsenz. Ich mag das Wort Samatha, ruhevolles Verweilen, oder das tibetische Shine, friedvolles Verweilen. Ich denke, es vermittelt einen etwas anderen Eindruck als das Wort Konzentration. Ich denke, das wird oft mit einer Art Konzentrationslager assoziiert, wo man sich irgendwie fangen und fesseln und zwingen muss, um was hinzukriegen. Das ist nicht so sehr das Streben und Kämpfen, sondern es ist das im Atem, in der Metta, im Gehen, im Körper unser Zuhause finden. Immer wieder sich da niederlassen. Es ist also nicht so sehr ein KZ hier, sondern ein Ort des Friedenfindens oder Friedensschließens immer wieder. Thomas Merton schrieb: echte Sammlung ist an ihrer Wirkung zu erkennen. Frieden, innere Stille, Herzensheiterkeit. Ich möchte nun das Make-up oder die Beschaffenheit dieser Qualität von Sammlung, Konzentration und Versenkung näher betrachten. In Bezug auf Vertiefung der Sammlung und Versenkung sind fünf Faktoren oder Qualitäten des Geistes am Werk. Und die heißen Jhana-Faktoren oder eben Versenkungsfaktoren. Und zumindest die ersten zwei sind außerordentlich wichtig für uns in dieser Praxis, im Samatha, im Vipassana. Es sind Nummer eins angewandte Aufmerksamkeit oder auch gezielte Aufmerksamkeit. Ich habe schon davon gesprochen gestern, denke ich. Das zweite ist anhaltende Aufmerksamkeit oder aufrechterhaltene Aufmerksamkeit. Das dritte ist Entzücken, mit noch Variationen, die ich noch erklären werde. Das vierte ist ruhevolle Glückseligkeit. Und Nummer fünf ist Einsgerichtetheit. Die erste Qualität, Vitakka, oder angewandte oder gezielte Aufmerksamkeit, das ist das, was aufs Objekt zielt. Ich kann sogar sagen, was den Geist oder die Aufmerksamkeit aufs Objekt wirft. Während die zweite Qualität, Vichara, die anhaltende Aufmerksamkeit, den Kontakt mit dem Objekt hält. Also was das drauf, sich drauf stürzen, und das Dranbleiben. Die Illustrationen, die erste Qualität ist wie das Anschlagen eines Gongs und die zweite ist wie das Anhalten, der anhaltende Klang. Das Hingehen zum Atem und das Dranbleiben. Vitaka ist das Anfängliche mit den Flügeln schlagen, wenn ein Vogel wegfliegt, und Vichara, das zweite, ist das gleitende Fliegen des Vogels. Das erste Vitaka ist die Hand, die einen Teller ergreift, und das zweite Vichara ist die Hand, die den Teller ausreibt. Also Kontakt aufnehmen und dann die Aufmerksamkeit am Objekt reiben. Beide diese Faktoren sind sehr relevant in der Praxis hier. Es ist ganz grundlegend wichtig, immer und immer wieder sich zu bemühen, mit dem Objekt, mit der Erfahrung Kontakt zu machen. Das heißt, die Erfahrung des Einatmens, des Ausatmens, die Körperempfindung, ein Geräusch, ein Schritt, wenn er beginnt, bis er endet. Schaut, ob ihr immer den Moment mitkriegt, was beginnt und gleich schon von Anfang an dabei seid. Wirklich im Moment, wo Einatmen anfängt, dabei zu sein. Wenn wir den Fuß anheben, gleich schon dabei zu sein. Anstatt irgendwie so wahrzunehmen, dass sich der Fuß hebt, vorwärts bewegt, senkt und wieder unten ankommt. Und genauso hilfreich ist es immer und immer wieder, sich zu bemühen, mit dem Objekt, mit der Erfahrung zu bleiben. Also ganz bewusst zu bleiben. Dass wir sehen, wie der Atem anfängt und dann schauen, wie er weiterfährt. Nimmt das gleichmäßig zu, der Druck beim Heben, oder nimmt er zuerst stark zu und dann weniger? Hält er abrupt an oder läuft er aus am Schluss? Wie geht das über ins Ausatmen? Ist das nahtlos oder ist ein Moment Pause? Sackt das zuerst ab und dann hört es langsam auf? Oder ist es gleichmäßig? Oder ist es zuerst langsam und dann sackt es ab? Und vielleicht nicht jedes Mal gleich. Schaut, wie es immer wieder ist. Und es ist nicht, dass das eine Rolle spielt, wie es ist. Aber die Art hinzuschauen, hilft uns mit sehr viel tieferer Kontinuität dann auch dran zu sein und letztlich klarer zu sehen. Vielleicht muss man sich vorstellen, man reibe die Achtsamkeit am Einatmen, am Ausatmen, an der Bewegung des Fußes, am Klang der Glocke, am Geräusch, das man draußen hört, am Bellen des Hundes. Wenn wir in der Praxis der Sammlung diese Konzentration auf diese Art vertiefen, und es ist das, was es braucht für Sammlung, sind die zwei Qualitäten, nichts anderes. Immer wieder die zwei Qualitäten, die wir hier entwickeln. Und wenn wir von rechtem Bemühen sprechen, ist es genau das, worum wir uns bemühen. Kontakt aufnehmen, Kontakt halten. Wenn uns das ein Stück weit gelingt, dann wird der nächste, nämlich der dritte Jhana-Faktor entstehen. Piti, Entzücken, intensives Interesse, Faszination, Freude. Verschiedene Schattierungen. Mehr im Sinn von interessierter Qualität einerseits und andererseits mehr eine energetische Intensität. In Texten werden fünf Arten von Entzücken beschrieben. Schauer des Entzückens, Gänsehaut, plötzliches, unvermitteltes Entzücken, Inspiration, okay? Nicht vergleichen und messen. Überwältigendes Entzücken, emporhebendes Entzücken, Leichtigkeit, wenn das Gefühl zu schweben, durchdringendes Entzücken. Ob schon oder gerade weil unsere Meditation hier nicht immer oder nicht so oft oder gar nicht voller Entzücken ist, ist es immer wieder gut, sich zu erinnern, dass es auch ein Stück weit in unserer Möglichkeit liegt. Zumindest intensives Interesse, das ist die Vorstufe von dieser selben Qualität. Ja, sogar Faszination zu schaffen. Das ist der enge Zusammenhang zwischen Totalität der Aufmerksamkeit und Interesse. Und wir kennen das schon. Es ist, wenn ein Mangel an Interesse da ist, wenn es langweilig ist, dann haben wir oft eine Tendenz, was anderes, Interessanteres zu suchen, uns eigentlich abzulenken. Und das macht die Sache eigentlich noch uninteressanter, weil dann die Qualitäten von Vitaka und Vichara noch abnehmen. Wir sind noch weniger in Kontakt, noch weniger mit ganzem Herzen dabei. Wenn der Fall eintritt, ist das eigentlich immer ein Zeichen, dass wir halbherzig sind, dass wir mechanisch dabei sind. Wenn ihr draußen geht, Schritt um Schritt und dabei euch zuhört und die Notiz macht, einatmen, ausatmen. Oder wenn ihr beim Atem seid und sagt, links, rechts, dann seid ihr wahrscheinlich mechanisch. Vielleicht schon viel vorher. Wenn wir nur noch denken, dass wir dabei sind und nicht wirklich in Kontakt sind, sind wir an der Oberfläche und dann wird es ziemlich schnell langweilig. Sich um Totalität des Hierseins zu bemühen, durch die zwei Qualitäten von Kontakt aufnehmen und Kontakt halten, schafft und erneuert Interesse. Also es braucht unsere Hingabe für eine Weile, sogar wenn es langweilig ist, gerade wenn es langweilig ist, damit die Qualität von Interesse, die dann zu Faszination oder letztlich sogar zu Entzücken wird, wieder entstehen kann. Also es ist nicht einfach in unserer Kontrolle, aber es ist auch nicht völlig zufällig. In dieser Praxis der Sammlung, wenn die Kontinuität verstärkt und vertieft wird, entsteht der vierte Jhana-Faktor, Glückseligkeit. Und das ist einfach eine sanftere oder eine stillere oder tiefere Art der Freude. Um die zwei zu unterscheiden, gibt es eine Illustration, die sagt, die erste Form der Faszination, des Interesses, des Entzückens ist wie wenn jemand eine zutiefst erwünschte Sache erhält, im Moment, wo wir sowas kriegen. Das ist eine aufgeregte Freude. Die andere Qualität, die vierte hier, Glückseligkeit, Sukha, ist, wenn diese Person diese Sache dann genießt, ist eine erfüllendere, etwas tiefere, nicht mehr so aufgeregte Freude. Wir haben also angewandte oder gezielte Aufmerksamkeit, dann das Dabeibleiben, dann Piti, Interesse, Entzücken, dann eine ruhigere Qualität der Freude. Hier braucht es jetzt nicht mehr so viel Bemühen, um die Sammlung auf das Objekt zu halten. Und man wird so tief gesammelt, dass Entzücken ausklingt, weil das zu aufgeregt ist, dann kommt mehr Ruhe, mehr Tiefe rein. Und letztlich sogar Glückseligkeit sich legt und der fünfte der Jhana-Faktoren, Einsgerichtetheit, Ekagata, in den Vordergrund tritt. Diese Einsgerichtetheit ist ein Geistesfaktor, der allen Versenkungsstufen oder Jhanas gemeinsam ist. Und interessanterweise ist es etwas, das wir alle ein bisschen kennen. Die Qualität wird verglichen mit einer stetigen Flamme an einem völlig windfreien Ort. Und wir kennen das manchmal vielleicht nicht für lange Strecken, aber für kurze. Oder wird verglichen mit einer fest im Boden verankerten Säule, die nicht erschüttert werden kann. Oder mit Wasser, das verschiedene Substanzen zu einem soliden Material verbinden kann, wie vielleicht Wasser, das Sand und Zement zu Beton verbindet. Ekagata, Einsgerichtetheit, bewirkt die völlige Sammlung des Geistes auf das Objekt und bewirkt eine unerschütterliche Stabilität auf dem Objekt. Und was interessant ist, ist, dass zusammen mit dieser Einsgerichtetheit entsteht gleichzeitig auch Gleichmut, die Qualität, von der wir gestern gesprochen haben, die wir diskutiert haben. Vielleicht könnte man sagen, gleichzeitig mit dieser perzeptuellen Stabilität der Sammlung entsteht auch eine emotionelle Stabilität und das perfekte innere Gleichgewicht wird bewirkt, solange wie die Sammlung dauert. Immer wichtig, sich zu erinnern, solange wie sie dauert. Es ist nicht etwas, das irgendwie bleibt, das wir mit nach Hause nehmen können. Es werden also die sogenannten fünf Jhana- oder Versenkungsfaktoren, angewandte Aufmerksamkeit, anhaltende Aufmerksamkeit, Interesse und Entzücken, ruhevolle Glückseligkeit und Einsgerichtetheit. Und das sind eigentlich die Zutaten oder die Bestandteile, aus denen Sammlung besteht, wenn man beschreiben wollte, was eine vollständige Sammlung beinhaltet, aus was die zusammengesetzt ist. Das wäre die Beschreibung. Wenn man nun Sammlung und ruhevolles Verweilen zu sehr großer Tiefe kultiviert, und ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass man dann in dem Sinn auch spezielle Retreats braucht und ideale Situationen und in den meisten Fällen ziemlich viel Zeit, dann kann Samatha ganz verwirklicht werden und letztlich gar Versenkung oder Jhana erreicht werden. Und da gibt es 8 fortschreitend tiefere Stufen. Und ich denke, es ist auch hilfreich, das zu erwähnen, weil in manchen Traditionen wird dauernd davon gesprochen und wird das erklärt. Bei uns ist immer die Tendenz, nur von dem zu sprechen, was im Allgemeinen erfahrbar ist, gleich im Retreat, zum Beispiel in einem Wochenretreat. Ich denke, es ist auch hilfreich zu wissen, dass diese Karten sehr weit gehen und diese Wege zu einer großen Tiefe auch bekannt sind. Was nun die sogenannte Jhana oder die sogenannten Jhanas oder Versenkungsstufen im Speziellen bedeutet, ist nicht immer ganz so klar, wie man das gerne hätte oder wie man es von buddhistischen Meditationssystemen eigentlich erwartet oder erwarten würde. Vor allem wann etwas Samatha-Meditation ist und wann es zur Versenkung, zur Jhana wird von verschiedenen Lehrenden, von verschiedenen Traditionen recht verschieden oder sogar sehr verschieden interpretiert. In manchen tibetischen Traditionen spricht man von der 9. oder 10. Stufe der Samatha- oder Schiene-Meditation. Dass, wenn Samatha komplett ist, wenn Ruhe und Sammlung von Geist und Herz zu größter Meisterschaft gebracht wird, also die 10. Stufe hier, dann kann die Yogini oder der Yogi 3 Tage und Nächte anstrengungslos, ohne Zerstreuung, ohne Hunger, Durst oder Ermüdung auf dem Objekt verweilen. Mit Friede, Freude, Klarheit, tiefster Art. Und man spricht hier von Zugangskonzentration. Man spricht hier von Upachara Samadhi. Weil erst von hier hat man Zugang zu den eigentlichen Versenkungsstufen. Das ist eine recht anspruchsvolle Variante. Das heißt auch, die erste von den 8 sogenannten Jhanas ist also ein bedeutend tieferer Zustand, als hier beschrieben wird. Es gibt nun auch Schulen, in denen wird gesagt, 20 Atemzüge lang beim Atem sei die erste Jhana, bereits die erste Versenkungsstufe. Ein Gefühl des Entzückens im Herzen sei die zweite Versenkungsstufe. Das würde zum Beispiel in dieser tibetischen Tradition einfach den ersten Erfahrungen überhaupt von Sammlung und von Jhana-Faktoren entsprechen, also den Qualitäten, die ich vorher beschrieben habe. Macht es aber auch machbarer und hat dann das Gefühl, doch, da läuft was. In den meisten Traditionen sind die Jhana-Faktoren, die ich aufgezählt habe, schon sehr stark erfahrbar. Also da ist große Glückseligkeit, da ist tiefe Glückseligkeit, großes Entzücken und Einsgerichtetheit, alles vorhanden, lange bevor man nur in die Nähe von Versenkungsstufen kommt. Es ist einfach auch gut zu wissen, dass sich da nicht alle einig sind. Und wenn jemand diesen Begriff braucht, meint er vielleicht nicht dasselbe, wie wenn jemand anderes den gleichen Begriff braucht. Wer immer auch recht hat, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Es ist hilfreich zu wissen, dass verschiedene buddhistische Schulen verschiedene Stufen Jhana nennen, aber auf jeden Fall ist es immer äußerst nützlich und hilfreich, die Sammlung zu vertiefen, den Fokus zu schärfen und Geist und Herz stetiger und ruhiger und sanfter werden zu lassen. Was immer die Stufe ist, wie man das dann benennen mag. Persönliche Schilderungen sind immer so individuell geprägt, dass man nie wissen kann, auch wenn man hingeht und liest und hört, wer was wie beschreibt, welcher Erfahrung das bei einem selbst entsprechen würde, ist eigentlich auch gut so. Wer wirklich vergleichen will, und manche von uns haben sehr viel Vergleichsmöglichkeit, weil wir so viele Leute begleiten und alte Kolleginnen und Kollegen haben, ist wahnsinnig schwierig. Ist wahnsinnig schwierig. Menschen sind so individuell. Messen ist sehr schwierig. Und ziemlich nutzlos. Es gibt Leute, die sind sehr konzentriert und die scheinen sich wenig zu verändern. Es gibt Leute, die sind sehr konzentriert und die scheinen sich stark zu verändern. Es gibt Leute, die sind nicht konzentriert und die scheinen sich sehr zu verändern. Und es sind Leute, die sind nicht konzentriert und scheinen sich auch nicht zu verändern. Es gibt kein Maß. Und ich sage das, weil das so wichtig ist, damit uns klar ist, wir können uns nicht einfach an solchen Dingen messen als Mensch, als in der Gesamtheit unserer spirituellen Entwicklung und unseres inneren Wachstums. Und trotzdem zur Inspiration möchte ich eine Beschreibung einer Versenkungsstufe wiedergeben, wie sie jemand mal in einem Vortrag schilderte. Handelt sich um eine Beschreibung einer Metta-Jhana, der Versenkungsstufe. Und zwar von der mittleren Kategorie. Nicht die ganz anspruchsvollen, auch nicht die ganz anspruchslosen. Das Körper und Geist sind erfüllt von unbeschreiblicher Behaglichkeit und Unbeschwertheit, von Entzücken und Wonne. Der Geist ist funkelnd und leuchtend. Und alles erfüllende Ruhe und Frieden, unermessliche Stille. Die Gewissheit, dass alles, aber auch alles vollkommen okay ist. Das Bewusstsein ist von höchster Klarheit, frei von jeglicher Störung durch unerwünschte Gedanken, Vorstellungen oder Bilder. Das Herz ist erfüllt von bedingungsloser Liebe, mit dem überwältigenden Gefühl, in der Gegenwart des Göttlichen zu weilen. Ist nicht schlecht. Ne? Schaut, dass ihr nicht vergleicht. Sammlung, Konzentration, Samatha kann mit vielerlei Objekten geübt werden. Die früheren buddhistischen Schulen sprechen von 40 Objekten, die sich eignen, um Sammlung zu üben. durch die Jahrhunderte und durch den später aufkommenden Mahayana und Vajrayana Buddhismus sind noch viele mehr dazu gekommen. Und ich möchte nur ganz kurz darüber sprechen, einfach auch der Vollständigkeit halber. Objekte für Konzentration werden je nach Zweck und Absicht bei der jeweiligen Meditation gewählt und entsprechend der Eignung und Neigung verschiedener Charaktere der Yogis, der Meditierenden, gewählt. Sind die folgenden Objekte, eignen sich alle für Sammlung, für Samatas, eignen sich nicht alle für Versenkungsstufen. Unter diesen 40 befindet sich der Atem, ganz an erster Stelle, Anapanasati, Achtsamkeit des Ein- und Ausatmens als Konzentrationspraxis. Dazu gehören bestimmte Formen und Farben, die man als Objekt nimmt, kreisrunde Objekte, farbige Objekte bestimmter Art zu verschiedenen Zwecken. Dazu gehören auch Meditationen über stufenweise Zerfallszustände des toten Körpers, also Leichenbetrachtungen. Man sagt, das sei für verlangendes, gieriges Temperament. Man schaut und dann fällt man ins Gleichgewicht zurück. Nicht hilfreich für aversive Typen, die sowieso schon mit der Haltung hinkommen und dann noch. Die Qualitäten von Buddha, Dharma oder Sangha sind sehr viel ausgewählte, oft ausgewählte Objekte, ganz eindeutig geeigneter für Aversionstypen, sind schöne Qualitäten, unterstützende Qualitäten. Die vier Brahma-Viharas, also Metta, Güte, Karuna, Mitgefühl, Mudita, Mitfreude und Upekkha, Gleichmut, sind vier sehr oft gebrauchte Objekte, eignen sich für alle Typen, sehr hilfreich. Die sogenannten vier formlosen Zustände, das ist dann eine sehr stark erweiterte Form der Versenkung, das ist die fünfte, sechste, siebte und achte Stufe von unendlichem Raum, unendlichem Bewusstsein, unendlicher Nichtsheit und der letzten Stufe weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung. Also ist ein Gelangen an die Grenze möglicher Erfahrung. Und eine ganze Anzahl anderer Objekte, die es auch noch gibt. Wirklich interessant und sehr relevant für uns, für unsere Praxis hier in dieser Art von Retreat ist die Tatsache, dass Sammlung, auch schon ein bisschen Sammlung, die sogenannten fünf Hemmnisse verdrängt, sie außer Gefecht setzt, wenn auch nur temporär, also wenn auch nur so lange, wie die Konzentration oder die Sammlung dauert, und setzt sie nur so fest außer Gefecht, wie die Sammlung tief ist. Und das variiert dann auch immer wieder. Die Hemmnisse, die fünf, sind uns wohl bekannt, sind die schwierigen Emotionen und Zustände wie Sinnesverlangen und Haften, alle Formen von Aversion, Stumpfheit und Schläfrigkeit, Ruhelosigkeit und Besorgnis und Zweifel. Wenn sie aktiv sind, täuschen und quälen sie Herz und Geist. Sie verhindern klares Sehen und Erkennen und schaffen ein mühsames und sogar leidvolles inneres Klima. Ich denke, das ist dann mühevolles Verweilen in dem Fall, ja, wenn die da sind. Verlangen, das Gefühl, dringend etwas zu brauchen, was wir nicht haben. Und ich denke, ihr könnt das oft sehen in der Meditation. Manchmal kommt irgendein Objekt, irgendetwas auf. Tee, eine andere Person, eine Tätigkeit, irgendwas und dann zufällig kommt das in den Geist und schon packt Verlangen zu. Manchmal hat ein interessanter Gedankengang, ist auch sehr beliebt. Manchmal kommt einfach Verlangen und ist noch gar nichts da, was wir möchten. Und das schaut, give me something, give me anything. Und pack das nächstbeste. Verlangen, schamlos. Das ruhelose Suchen nach Erfüllung, nach einem Objekt, einer Person, einer Erfahrung, die Angenehmes verspricht, die Befriedigung irgendwelcher Art verspricht. Es ist auch der Mangel an Zufriedenheit mit dem, was ist, jetzt gerade. Die gehen zusammen. Haften, Verlangen, Gier, Sehnsucht, die ganze Skala. Nummer 2, Aversion, ist eigentlich das Gegenteil. Kommt oft gleichzeitig mit Verlangen sozusagen als das Gegenstück dazu. Ist das Nicht-Haben-Wollen von dem, was wir haben. Ist das Sich-Wünschen, das loszuwerden, weil es unangenehm ist. Alles, was unangenehm ist, was auftaucht, sich darüber ärgern, es hassen, es vermeiden, es befürchten, wenn es kommen könnte, es noch gar nicht da ist, es verdrängen, all das, die ganze Skala von Hass, Wut, Angst und dem ganzen Rest. Langeweile gehört auch dazu, werten und verurteilen gehört dazu. Stumpfheit und Schläfrigkeit, auch Müdigkeit, Mattheit und auch Bequemlichkeit, Faulheit. Ist auch interessant, es schließt auch Faulheit. Beschäftigt sein mit allerlei Dingen und Tätigkeiten wird im Buddhismus immer auch als Faulheit oder Bequemlichkeit gesehen. Das ist interessant, wenn man. Und man kann ja das gut immer noch was Wichtiges, das man noch vorher tun muss, das noch getan werden. Man kann das sogar im Retreat irgendwie arrangieren, dass man immer noch was Wichtiges tun muss. Noch etwas waschen, das noch gewaschen werden muss. Oder irgendetwas. Nochmal aufs Klo. Irgendetwas. Nummer 4, Ruhelosigkeit und Besorgnis. Auch wieder die gegenteilige Energie von Faulheit und Bequemlichkeit. Die Unruhe im Körper, Unruhe in Herz und Geist, aufgeregt sein, besorgt sein, ängstlich sein, grübeln, sich schuldig fühlen, scheinbar unfähig für mehr als eine Sekunde weiter zu sitzen oder noch weiter zu gehen, ist nicht zum Aushalten. Irgendwas muss geschehen und nicht einfach so sein. Und Nummer 5, Zweifel. Zweifel an unserer Fähigkeit, diese Praxis hier voll und ganz zu tun. Alle anderen tun das seit Jahren. Ich kann das nicht. Zweifel an der Methode. Sitzen und gehen wie Zombies. Kann ja nicht gut sein. Sieht ja idiotisch aus. Zweifel an den Lehrenden. Der eine kann nicht mal im Lotus am Boden sitzen. Keine Titel. Keine Dharma, Charyas, keine Lamas, keine Geshes und Kempos und Sayados und nichts von all dem. Keine besonderen Gewänder, Schals, die man überall jetzt in indischen Läden kriegt. Verlangen, Aversion, Schläfrigkeit, Ruhelosigkeit, Zweifel. Shantideva schreibt, Menschen mit zerstreutem Geist leben in den Fängen emotionaler Verblendung. Sammlung hat die Macht, diese schwierigen Hemmzustände außer Gefecht zu setzen, temporär. Und wir kennen das alle zumindest ein bisschen von Retreats, oder für Momente, oder für Phasen, oder wenn man es vergleicht mit dem ersten Vormittag, wenn man hier ankommt. Ich denke, eine wichtige Funktion von Retreats wie diesem hier ist es, eine an sich künstliche Situation zu schaffen, in der Wachheit und Sammlung mit Kontinuität möglich ist, gefördert wird, unterstützt wird. Also das Nicht-Reden dient diesem Zweck, das Nicht-Telefonieren, das Nicht-Schreiben, das Nicht-Lesen, das Nicht-Charmieren, das Nicht-Anbändeln. Das nicht hier und dorthin gehen. Und ich denke, es ist wichtig, immer wieder zu sehen, es ist nicht eine Frage der Askese oder eine Schikane. Es ist wirklich eine Art, uns selber zu schützen, eine Form, die uns schützt. Sammlung in größerem Maß als im Alltag möglich zu machen. Es ist schwierig und darum brauchen wir unterstützende Formen und Umstände. Und ich denke, es ist auch wichtig, immer wieder zu verstehen, wer diese Form verletzt, schießt sich selber in den Fuß. Wir schaden uns selber und noch ein paar anderen immer. Wann immer die Hemmnisse zurückweichen, auch nur ein bisschen oder temporär verstummen, durch die Kraft der Sammlung, immer dann, sei das für eine ganze Dauer oder für die Momente, vielleicht auch nur 3 Minuten im besten Sitzen des Tages, werden Geist und Herz ruhiger, wacher, klarer und flexibler. Weil die weg sind. Was ja auch faszinierend ist, es heißt auch, dass wir die eigentliche Natur des Geistes erfahren, wenn all die Wolken und der Nebel und die widrigen Umstände mal ein bisschen weg sind, sehen wir, was eigentlich da ist. Ruhe, Wachheit, Klarheit, Sensibilität. Wenn wir finden, dass die ersten 2 bis 3 Tage eines Retreats schwierig sind, und das finden die meisten von uns immer wieder, dass dann langsam, aber doch spürbar einfacher wird, leichter wird, ist das, das heißt nicht, dass wir tief konzentriert sind, aber irgendwie, man weiß nicht recht, wie wird es doch einfacher und leichter. Das ist genau auch der Effekt der Sammlung. Genau deshalb, um besser, tiefer und klarer zu sehen als im Alltag, sind Retreats so außerordentlich bedeutsam, wenn wir sie wirklich nutzen. Die gleiche Eigenschaft von der Sammlung ist auch im Spiel, wenn wir den Retreat verlassen und bald einmal finden, wir hätten es verloren. Also das ist sehr üblich, diese Redeweise, und ich höre die auch unzählige Male nach, das war ganz gut nach dem Retreat und so nach einer Woche habe ich es verloren. Was ist es, was wir verlieren? Was ist dieses Es? Ist vor allem Sammlung, die halt wieder weggeht in unserem geschäftigen Alltag. Und dadurch, dass die Sammlung wieder abnimmt, nimmt auch dieses gewisse Gefühl von Ganzheit, von Rundheit, das eben kommt durch die Sammlung, weil die Hemmnisse schwächer sind. Das Gefühl von Ruhe und Gleichgewicht nimmt auch wieder ab und die guten alten Hemmnisse sind volle Pulle zurück. Die Aktivität und halt unsere alte Gewohnheit hilft uns dabei, sie auch wieder aufzunehmen. Reaktivität, Unruhe, Unklarheit. Ich denke, es ist wichtig zu wissen, wir haben nicht etwas falsch gemacht. Und die Qualität der Sammlung, die uns möglich ist, in einem so geschützten Rahmen wie dem hier, wird uns nicht möglich sein in einem völlig ungeschützten Rahmen. Und ich denke, das ist auch ein Grund und es erklärt, warum manche Menschen beschließen, sie ordinieren und gehen in ein Kloster und leben dort, weil sie entscheiden, dass sie so und so und so und so viele Dinge im Leben aufgeben möchten und dafür das eintauschen. Diese Situation ist ein Entschluss, nicht besser oder schlechter. Und ich denke, es ist sehr hilfreich, sich das klar zu sehen. Es ist nicht, haben die recht, sind die besser als wir, oder haben wir doch recht, muss man nicht doch in der Welt, und die sind nur Weltflüchtige oder was immer. Es ist einfach eine Entscheidung. Und die treffen wir ja auch, wenn wir ins Retreat kommen. Es ist ein Schluss, dass wir in eine solche Umgebung einsteigen, weil wir tiefer sehen und erkennen möchten. Umso mehr stellt sich die Frage, ob wir die Zeit des Retreats wirklich genutzt haben. Haben wir mit Interesse geforscht? Haben wir tiefer geschaut? Haben wir Vergänglichkeit zum Beispiel betrachtet? Sogar ohne Sammlung können wir Vergänglichkeit ganz klar, ganz eindeutig in jedem Moment sehen. Vor allem haben wir Loslassen und Annehmen geübt. Weil gerade auch wenn es schwierig ist und gerade dann, wenn es nicht klappt, und nicht so geht, wie wir möchten, und das ist sehr oft der Fall, ist immer wieder annehmen gefragt und immer wieder loslassen gefragt. Wenn ja, hat sich etwas verändert durch jeden Retreat hindurch. Wenn ja, können wir mit uns selber und anderen ein Stücklein besser umgehen. Wenn ja, werden wir etwas wacher, sensibler und liebevoller da sein. Vielleicht nicht so viel mehr, wie wir gerne hätten, aber es macht einen Unterschied. So eindrücklich aber Sammlungszustände, besonders tiefe Zustände der Sammlung auch sein mögen, sie können negative, unheilsame Geistesfaktoren und Emotionen nur temporär unterdrücken, nicht aber entwurzeln. Und sie lehren uns auch nichts im Umgang damit. Besonders wenn Konzentration sehr stark ist und die Hemmnisse weg ist, haben wir eine ideale Situation, um klar zu sehen, aber es ist nicht die ideale Situation, um zu lernen, mit schwierigen Hemmnissen und Emotionen umzugehen. Und Konzentration kann nicht endgültig damit fertig werden, weil sie es immer verdrängt, wegschiebt, außer Kraft setzt, und sie wieder zurückkommen, wenn die Konzentration nachlässt. Das ist einfach ein Prinzip, sind zwei verschiedene Qualitäten, die sich ausschließen. Sammlung ist aber enorm hilfreich, um klar zu sehen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir verstehen, wofür es gut ist und was es tun kann und wie fantastisch und faszinierend es sein kann, wenn wir sehr tief üben. Und auch die Tatsache, dass wir zusammen, wenn wir Sammlung zusammen mit wertvollen Qualitäten wie Metta oder Karuna in große Tiefe entwickeln, dass dann diese Qualitäten sehr viel Macht kriegen und wirklich zu wirken beginnen. Aber was wir letztlich brauchen, ist klar sehen, klar erkennen. Klar sehen heißt Vipassana. Um klar zu sehen, braucht es Vipassana. Und damit ist nicht gemeint, wir müssen ins Haus Engel kommen und sitzen und gehen. An einen Vipassana-Kurs. Es braucht Erkenntnis. Es braucht nicht die Art von Form oder Meditation. Es braucht klares Sehen und Erkennen. Wie immer man dazu kommt, ist zweitrangig. Aber die Qualität des Verstehens und Sehens braucht. Deshalb ist Vipassana in diesem weitesten Sinn so zentral. Vipassana heißt, die Dinge so sehen, wie sie sind. Übersetzt heißt es spezielles oder höheres Sehen, Laktongen, tibetisch. In der Vipassana-Meditation, und hier spreche ich wieder von dieser spezifischen Art, richtet man einen stetigen, konzentrierten Geist auf die eigentliche Natur der Dinge. Auf ihre ständig wechselnde und vergängliche Natur. Auf ihre unbefriedigende Natur, die Tatsache, dass sie nicht uns endgültig was geben können, das dann erfüllend ist. Und auf die Abwesenheit eines Selbst, eines fassbaren, bleibenden Ich oder Mich innerhalb dieses Prozesses der Wahrnehmung. Oder auf die nicht fassbare leere Natur aller Dinge. Wenn wir also den Geist, die Achtsamkeit auf ein Objekt richten, wie zum Beispiel den Atem, dann praktizieren wir Samatha. Mit dem Atem auswählen und beim Atem sind, dann praktizieren wir Samatha. Wenn wir vielleicht immer noch beim Atem, nun anfangen, tiefer und tiefer in die wahre Natur dieser Erfahrung zu sehen und sie noch näher und näher und näher anschauen, hinschauen, sehen, wie sich das verändert und ob sich das bewegt oder ob das solid ist oder immer gleich bleibt, dass es sich ständig verändert, entsteht und vergeht, dann praktizieren wir Erkenntnis oder Vipassana. Es kann am gleichen Atem sein. Also einfach das Einsgerichtetsein, das Stetige, das Gesammelte an sich ist Samatha, das noch blind, Das kann sehr angenehm sein, sehr tief sein, fantastisch tief sein, wie beschrieben vorhin, aber das sieht in sich noch nicht. Das Schauen, und da muss man aktiv hinschauen, ist Vipassana. Die Absicht zu verstehen, nicht intellektuell zu verstehen, nicht darüber nachzudenken, aber sich zu sammeln und zu sehen, wie die Dinge sind, ist Vipassana. Beide sind wichtig, beide sind notwendig. Und ideal ist eine Verbindung von beiden. Kann man tun, indem man zuerst Samatha übt und dann übergeht in Vipassana, zum Beispiel was wir im Sommerretreat tun werden, eine Woche Samatha mit Metta und dann Vipassana. Das ist zum Beispiel auch das, was oft getan wird, ein Drittel der Zeit oder ein Viertel der Zeit nur beim Atmen und bei der Bewegung der Füße sein. Ein Drittel der Zeit des Retreats oder ein Drittel der Zeit einer Sitzperiode, wenn wir zu Hause sitzen, Samatha. Und dann das Gewahrsein öffnen und schauen, was sich alles bewegt. Und gegenwärtig sein mit jedem Objekt, aber mit dem Augenmerk auf seine Natur. Nicht mit der Absicht, das richtig hinzukriegen oder loszuwerden oder zu behalten, sondern mit der Absicht zu sehen, wie alles vergänglich ist, wie dieser Prozess des Lebens ein schnell sich verändernder Prozess der Moment-zu-Moment-Wahrnehmung ist. Das ist der Erkenntnisteil. Wir haben diese tiefgründigen und befreienden Lehren und Mittel und Wege. Und ich bin Jahr um Jahr selber immer wieder von Neuem erstaunt und auch inspiriert, wenn ich sehe, wie in diesen Lehren Buddhas all die Wege präzise beschrieben werden und beschrieben sind. Und wenn ich es mal wieder schaffe, ein bisschen tiefer zu kommen oder nochmal einen anderen Weg auszuprobieren, mit immer wieder großem Staunen zu sehen, wie präzise die alles schon gewusst haben und wie präzise das alles schon erklärt wurde. Also in großen Tiefen von tiefsten Geisteszuständen gibt es ganz genaue Beschreibungen, wie man umgeht, was dort geschehen kann, wie man das vermeidet, wie man ist endlos faszinierend zu sehen und auch beeindruckend und inspirierend. Wir haben die notwendige und die angenehmste Unterstützung hier durch unsere Engel, die kochen und die organisieren, durch die Vorsitzenden, durch die schöne Umgebung hier. Wir haben eine außerordentliche Gelegenheit hier. Und ich denke, es ist hilfreich, wenn wir das Beste daraus machen. Und zwar das Beste daraus machen mit dem Verständnis, dass es um die Praxis des Friedens geht. Nicht das Beste daraus machen aus Ehrgeiz und Kampf und endlosem innerem Konflikt. Wir können uns daran erfreuen, auf eine zutiefst sinnvolle Art und Weise. Ich möchte einen Moment still sitzen.